Heilsgeschichte, wie Gottes heilsames Handeln im Laufe der Geschichte Menschen erreicht. So wäre so ungefähr meine Definition. Familien haben in der Regel ja irgendeine Geschichte. In unserer Kultur reicht die so 2,5 Generationen nach hinten. Wenn es noch weiter zurückgeht, da haben wir häufig dann nur noch so einen Satz oder so ein Schreibset. Das hat mal irgendeiner Urgroßtante gehört oder irgendwie sowas, aber dann irgendwie hört das dann so auf. Wenn Gott Spuren hinterlässt, dann sind das so Jahrtausende, die wir irgendwie überspannen. Und Martin hat das ja schon angekündigt, dass ich euch durch die Bibel jagen werde. Und das werde ich jetzt tatsächlich tun. Weihnachten ist ein Meilenstein auf diesem langen Weg, den Gott mit uns Menschen geht. Ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Abschnitt, ein wichtiger Schritt. Aber um zu verstehen, was da passiert, hilft es eben tatsächlich manchmal so den ganzen Weg zu sehen und zu merken, was ist das eigentlich, was da an Weihnachten passiert hat und wie gehört das eigentlich so in das Ganze rein. Und man kann die Geschichte Gottes mit uns Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen erzählen. Man könnte darüber erzählen, wie die Liebe Gottes so Schritt für Schritt zu uns kam und so. Man könnte darüber erzählen, wie Gottes Frieden sich langsam ausbreitet. Man könnte darüber erzählen, wie Gottes Herrschaft sich langsam ausbreitet. Es sind so verschiedene Ebenen, auf denen man die Bibel lesen kann. Ich werde heute die sehr menschenorientierte Ebene einnehmen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Gott mit Menschen Heilsgeschichte schreibt? Also, was passiert da eigentlich ganz konkret, wenn Gott Menschen sich greift oder Menschen sich Gott greifen, sie einander greifen und Gottes Geschichte schreiben? Eine der ersten Personen, die in der Bibel erzählt wird, nachdem alles irgendwie so im Nachparadiesischen gelandet ist, eine der ersten Geschichten, die dann erzählt wird, ist, dass ein Mann, Noah, anfängt, eine Arche zu bauen. Und also wer sich mal in die Irrung und Wirrung des Internets begeben möchte, schlagt mal nach, wie lange Noah brauchte, um die Arche zu bauen. Ja? Also 6 Internetseiten, 8 verschiedene Antworten. So, deswegen werde ich mich hüten, jetzt hier die ultimativ richtige Zahl zu nennen. Offensichtlich gibt es hier keinen wirklichen Konsens. Aber die Spitzenzahl von den verschiedenen angebotenen Zahlen, die Spitzenzahl ist 120 Jahre. 120 Jahre lang, also die niedrigen Zahlen sind Jahrzehnte, ja, irgendwo dazwischen liegt das. Also wir können auch meinetwegen sagen 30 Jahre, wem das irgendwie vorstellbarer erscheint. Ja. Also 30 Jahre lang steht Noah jeden Morgen auf und nachdem er seinen Kaffee getrunken hat, geht er mit seiner Axt, Steinaxt, geht er mit seiner Axt in den Wald, den er vielleicht sogar selber gepflanzt hat, weil eine ordentliche Arche braucht Holz, viel Holz, und bearbeitet also den ganzen Tag über Holz mit Schwielen und Schweiß. Und wenn er dann mit dem Tag fertig ist, hat er wieder 2 Bretter mehr für seine Arche, die übrigens ungefähr so groß ist wie ein Öltanker, dass man so eine Idee hat, was, mit welcher Größenordnung man das da so grob zu tun hat. Das sieht irgendwie nicht unfassbar heilsam aus, so wenn man das sagt. So, das ist jetzt, also das, was Gott im Moment am intensivsten auf der Erde tut, ist, dass er Noah Tag für Tag in den Wald schickt und dass er dort die Bäume bearbeitet. Das ist einfach nur Schweiß und Spott. Das gehört ja mit zu den netten Geschichten, dass man sich immer vorstellen kann, wie ging es wohl den Nachbarn von Noah, die zuguckten, wie Noah auf seiner Ranch, das muss ein bisschen größer gewesen sein, die Fläche, ne? Also so langsam dieses Holzding entstehen lässt. Das kann irgendwie nicht so ganz einfach gewesen sein. Ich springe. Also von der Arche Noah, die Menschen gerettet hat vor der Flut, springe ich rüber zu Abraham. Und es gibt eine Geschichte bei Abraham, die wie glaube ich, keine andere in Abrahams Geschichte dafür steht, dass Gott rettet. Wenn wir in die Religionsgeschichte reingehen und uns angucken, wie Religionen so vor 2000, 3000, 4000 Jahren das irgendwie gemanagt haben, Götter anzubeten, ob nun einen oder hundert oder unzählige, irgendwie sowas, dann merkt man, wenn man so reingeht in die Ruinen und in die Grabungsschichten, dass es quer durch alle Religionen verhältnismäßig häufig, das wissen wir inzwischen so, vor 100 Jahren dachten wir, dass das nicht so häufig ist, verhältnismäßig häufig Menschenopfer gab. Offensichtlich gehörte das immer zu den Sachen, wo man gesagt hat, wenn man unsere Götter so richtig beeindrucken will, dann so. Und jetzt kommt die Geschichte von Abraham und Abraham bekommt eine Stimme Gottes und diese Stimme sagt ihm ganz schlicht in einer Art und Weise, die, wenn man das sich liest, auch so richtig merkt, wie sich das so ins Herz bohrt, sagt er: Abraham, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, Isaak, an den Ort, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn dort. Und dann erzählt die Bibel ganz schlicht, wie Abraham am nächsten Morgen loszieht mit seinem Sohn und mit seinen beiden Knechten. Und sie laufen 3 Tage lang. Also die werden zwischendurch mal genächtigt haben. Das ist keine Gegend und keine Zeit, in der man sich nachts einfach so vorwärts bewegt hat. Aber die haben also, die sind marschiert von morgens bis abends, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So ihre 12 Stunden haben die gemacht und haben sich also dem Ort genähert, den Gott ihnen dann zeigt. 3 Tage lang ist das einfach nur anstrengend. Ist das einfach nur die Strecke schaffen. Die Viecher nach vorne kriegen, die haben Esel dabei gehabt, um das Holz zu transportieren, das Feuer zu transportieren, das musste transportabel sein, das waren meistens so Tongefäße, wo man was drin hatte. Um sich diesem Berg zu nähern. Als sie an diesem Berg ankommen, geht Abraham alleine mit Isaak auf diesen Berg. Und das Isaak ist nach allem, was wir wissen, kein Kind gewesen, sondern wahrscheinlich eher ein junger Mann. Ein Teenie, würden wir sagen, ein älterer. Und dann kommt es zu diesem Dialog, wo Isaak sagt, wir haben das Holz dabei, wir haben das Feuer dabei, aber wo ist das Tier zum Opfer? Und dann antwortet Abraham, Gott wird es sich ersehen. Gott weiß, wie es weitergeht. Und dann wird auch wieder sehr schlicht erzählt, wie Abraham den Isaak bindet und ansetzt, ihn tatsächlich zu opfern. Und das eben tatsächlich gemäß all dessen, was er aus seinem religiösen Umfeld so kennt. Wie macht man das, wenn man seine Götter anbetet? Und in diesem Moment schreitet Gott ein. Ein Engel ruft zu Abraham und sagt, halt ein, Schluss damit. Und dann sieht Abraham im Gestrüpp einen Widder, der sich verfangen hat. Und er geht also zu diesem Widder, opfert den Widder. Und diese Geschichte ist so die eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, auch also bis in die Gegenwart rein erzählt wird, um zu zeigen, dass Israel ganz am Anfang der Anbetung Gottes für sich erlebt hat, empfangen hat, gehört hat durch diese Geschichte, Gott will kein Menschenopfer. Und mal ganz ehrlich, das ist eine gute Nachricht. Ich bin ganz froh, dass das geklärt ist, ein für alle Mal. Sehr, sehr, sehr früh am Anfang der Schrift. Nie in der Schrift gab es ein von Gott erwartetes Opfer, was dann in irgendeiner Form durchgezogen worden wäre. Aber erstmal sind es 3 Tage marschieren. 3 Tage von morgens bis abends. Wie ging es Abraham? Durch was ist er durchgegangen? Hat er nachts geschlafen? Hat er überhaupt noch ein Gefühl gehabt von dem, wer er ist und was er gerade tut? In welchem Tunnel war der gerade drin? Die nächste Gestalt, die ich aufrufen möchte, ist Mose. Ich überspringe mal die Josefsgeschichte. Die nächste Gestalt, die ich aufrufen möchte, ist Mose. Mose ist Überlebender eines Genozids. Die Ägypter hatten angewiesen, dass alle männlichen dass alle männlichen Kinder mussten getötet werden unter den Israeliten. Und die Mutter des Mose hat ihn dann ausgesetzt auf dem Nil in einem Korb mit Pech und so, damit das Ding schwimmen konnte. Und dann wurde das gefunden, dieser Korb, von einer Tochter des Pharao. Und Mose wächst auf am Hofe des Pharao als Sohn der Pharaonentochter. Und das ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Auch eine wahnsinnige Geschichte, wenn man sich das anguckt aus der Sicht dieser Mutter, was da eigentlich passiert. Du bringst ein Kind zur Welt und du hoffst und bangst, dass es eine Tochter ist. Weil die Überlebenschance für Jungs eben fast nicht gegeben war. Und dann kommt ein Junge und jetzt muss sie irgendwie gucken, wie hält sie dieses Kind noch möglichst lange still, dass sie es auch stillen kann, dass es nicht schreit. Und irgendwann kommt es aber in ein Alter, wo es einfach nicht mehr geht. Und sie muss dieses Kind aussetzen. Dieses Kind wird zum Retter Israels. Mit 40 wird der durchgeknallte Mose, so muss man das wohl sagen, dein Zorn übermannt ihn, wird er einen Ägypter erschlagen und wird fliehen vor dem Zorn des Pharao in die Wüste. Für 40 Jahre wird Mose Schafe und Ziegen hüten, als Hirte unterwegs sein. 40 Jahre lang. Heilsgeschichte. 40 Jahre lang Schafe zählen, Schafe scheren, Schafe auf Weiden bringen, Schafe mit Wasser versorgen, Schafe vor den wilden Tieren behüten und so weiter und so fort. Mit 80 dann wird Mose von Gott besucht. Und es fängt diese Geschichte an, die dann Monate später damit so auf ihren Höhepunkt kommt, dass die Israeliten unter der Führung des Mose Ägypten verlassen. Über Jahre hinweg wird jetzt dieser Mose dieses Volk leiten. Und ich glaube, wenn man ihn fragen würde, was war leichter, alleine Schafe hüten in der Wüste oder dieses Volk hüten, dann würde Mose sagen, die Schafe waren definitiv die weniger anstrengende Aufgabe. Diese Geschichte ist die Dreh- und Wendegeschichte in der Geschichte des Volkes Israel. Von diesem Zeitpunkt an verstehen sich die Israeliten als Gottes Volk. Gott offenbart sich und sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mir ein Volk von Königen und Priestern sein. Ihr sollt mir ein auserwähltes Volk sein. Ihr sollt mir ein Volk sein, das ein Beispiel dafür liefert, wie das aussieht, wenn Menschen mit Gott etwas gemeinsam machen in dieser Welt. Ein Gedanke, der von diesem Zeitpunkt an so durch die ganze Bibel fließt, bis hinein in die neutestamentliche Gemeinde, der auch gesagt wird, dass wir so leben sollen, dass es einen Neid auslösen soll bei denen, die nicht so leben. Und wenn man sich dann die Mose-Geschichte anguckt und dann mal das wegnimmt von diesem einen Tag, wo Gott sich dann noch mal besonders offenbart und die 10 Gebote und so weiter und so fort, dann ist das erst einmal durch die Wüste laufen. Die Tage überstehen. Tag für Tag für Tag für Tag. Und die Tage überstehen heißt in diesem Fall die Tage nicht überstehen. Die Bibel sagt, dass Gott das gesamte erwachsene Volk, das aus Ägypten rausgegangen ist, hat sterben lassen. Und dass nur die, die in der Wüste groß geworden sind oder geboren worden sind, das gelobte Land erreicht haben, das von Gott geschenkte Land erreicht haben. Blut und Schweiß und Tränen und Staub. Es gibt diese Geschichte von David, der König wird, ne? Davids Sohn, ne? Jesus wird der Sohn Davids genannt. Dieser König David wird König anstelle des Königs und auf dem Weg dorthin erlebt er so gut wie alles, Er erlebt Mordanschläge, er erlebt massive Verfolgung, er ist most wanted in Israel. Es ist klar, wer ihn verrät, wird eine hohe Belohnung bekommen. Und damit lebt er jahrelang. Leute, die ihm helfen, werden getötet. Als dann auch rauskommt, dass die Priester von Nob, dem David geholfen haben, werden sie einfach alle mal getötet. So. Damit lebt David. Das ist seine Geschichte. Um sich herum sammelt er besondere Typen, Gesetzlose, die in ihm den einen Anführer sehen, der ihnen helfen kann, irgendwie mit ihrer ganzen Situation zurechtkommen. Denn er ist Gesetzloser wie sie. Außerhalb dessen, was irgendwie noch sich auf Recht und Gesetz berufen könnte. Irgendwann wird er dann dieser König und er wird in einer Art und Weise König, dass über Jahrhunderte hinweg dieses Königtum das Königtum ist. Und Jesus sich nicht schämt, Sohn Davids genannt zu werden. In der weiteren Geschichte, wieder ein paar hundert Jahre später, erscheinen dann die Propheten. Die Bibel hat ungefähr ein Viertel des Alten Testamentes mit Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann wimmelt es so von den ganzen vielen, die da nochmal kommen. Und einer dieser Propheten ist Jeremia. Jeremia wird als junger Mann von Gott berufen und er kann das gar nicht fassen, dass er so jung jetzt irgendwie Gottes Wort sagen soll. Und was er erlebt, ist eine Lebensgeschichte des Leidens. Er wird in ein Verliesloch gesteckt und soll da eigentlich verhungern. Das wird dann abgewendet, aber nicht innerhalb von Stunden. Er wird am Ende seines Lebens verschleppt. Seine Spur verliert sich irgendwo auf dem Weg nach Ägypten. Einfach weg. Die Geschichte schluckt ihn. Er wird als sehr junger Mann wird er von Gott berufen und es kostet ihn seine gesamte Familiengeschichte. Er leidet massiv. Es macht ihn kaputt. Und immer wieder hört man Jeremia klagen, wie es ihm mit all dem geht. Und man liest die Geschichte und natürlich ist das unfassbar, was da passiert. Also wenn wir durchs Alte Testament durchgehen, durch die Geschichte des Volkes Gottes, bevor Jesus kam, dann gibt es in dieser Geschichte viel Schweiß, viele Tränen und viel Blut. Von Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Von Menschen, die von Gott gerufen worden sind und die einen Unterschied machen sollten in dieser Welt. Es gibt so einen Spruch, da wird mir immer so ein bisschen schummrig, weil ich immer finde, so, das geht so an dem vorbei, was der Kern der Bibel ist. Also es gibt so einen Seitenaspekt, der stimmt, aber am Kern geht es völlig vorbei. Nämlich, Gott will, dass es uns gut geht. Ja, irgendwie, Gott liebt uns, Gott ist unser Vater, aber es geht Gott um viel mehr. Eltern, die einfach nur wollen, dass es ihren Kindern gut geht, die können auch gleich das Smartphone irgendwie an die linke Hand operieren und dann haben sie glückliche Kinder für ein paar Jahre. Das ist ja nicht so schwierig. Gott will nicht, dass es uns gut geht, sondern Gott will, dass unser Leben gelingt. Gott will, dass in unserem Leben etwas zum Blühen kommt. Dass in unserem Leben etwas sichtbar wird, was Gottes Qualität trägt. Und er will das auch im Lauf der Geschichte. Wenn wir Heilsgeschichte lesen und hören, dann ist das tatsächlich so, dass im Laufe dieser Geschichte, die ich bis hierhin erzählt habe, Gottes Heil uns immer dichter gekommen ist und wir immer mehr verstanden haben im Laufe dieser Jahrhunderte, wer ist eigentlich Gott und wer möchte Gott für uns sein? Wer möchte Gott in meinem Leben sein? Was möchte Gott in meinem Leben offenbaren? Wer ist der Gott, zu dem ich hier bete? Was ist sein Herzschlag? Aber es ist für viele Leute auf diesem Weg unendlich mühsam. Unendlich mühsam. Das war kein Spaziergang im Frühling. Das war für viele, die auf diesem Weg mit Gott unterwegs waren, richtig Arbeit. Und wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reingehen, dann ist das auch eben eine Geschichte von Blut, Schweiß und Tränen. Maria wird von dem Engel besucht und der Engel offenbart ihr, dass sie schwanger werden soll. Und Maria antwortet dir, mir geschehe nach deinem Wort. Und sie wird schwanger in einem Umfeld, in dem schwanger zu werden, ohne mit einem Mann rechtmäßig verheiratet zu sein, lebensgefährlich ist. Wenn Josef, ihr Verlobter, das war der Glücksfall, dass er schon ihr Verlobter war, sonst wäre der Vater von Maria zuständig gewesen, weil Josef, ihr Verlobter, sie nicht angezeigt hat, hat Maria das überhaupt überlebt. Hätte Josef gesagt, wir hatten noch nie Sex und sie ist schwanger, also die Leute waren nicht doof, ne? Dann wäre das normale Prozedere gewesen, dass man Maria gesteinigt hätte. Das ist nicht immer durchgeführt worden. Manchmal gab es auch Dörfer, die an dieser Stelle versucht haben, kreative Lösungen zu finden. Aber das war das, was eigentlich sozusagen das Gesetz an dieser Stelle gefordert hat. Muss man sich vorstellen, Maria liegt auf ihrem Stroh und merkt, sie ist schwanger. Und sie weiß, sie hatte keinen Sex. Und wird sie in dieser Nacht schlafen? Wie wird es ihr die nächsten Tage gehen? Wie viel Angst damit spielt? Wie viel Druck da drin ist? Dann wird ja so erzählt, ne, das haben wir ja gerade in der Geschichte von Herrn Petsch gehört, ne, wie sie dann rübergehen nach Bethlehem. Und das ist ja eine Wanderung, eine lange Wanderung, die sie über mehrere Tage machen. Sie ist hochschwanger. Am Ende dieser Wanderung wird sie ihr Kind kriegen. Also, ne, so, wenn Katinka so ihren Umzug macht mit 14 Helfern, glaube ich, gestern, so, ne, dann ist das schon, also vorsichtig formuliert, grenzwertig. Ne, so. Aber selbst Katinka würde jetzt, glaube ich, nicht eine 10-Tage-Wanderung irgendwie mit ihrem Mann und einem Esel durchs Jordantal machen. Ja? Und also sie gehört zu den Leuten, denen ich das noch mit am ehesten in dieser Runde zutrauen würde. So, ne? Also sie gehen nach Bethlehem, sie gehen nach Bethlehem und in Bethlehem kommt dann das Kind zur Welt in der Fremde, Das ist ja alles irgendwie keine, also es ist ja nicht die Situation, die man sich nur ansatzweise gewünscht hätte. In der Folge wird erzählt, wie Herodes nach dem Leben dieses Kindes trachtet. Und er lässt seine Schergen los, um alle, die geboren worden sind, in der Gegend von Bethlehem in einem bestimmten Zeitraum zu töten. Weil Gott Maria und Josef warnt, gehen sie rüber nach Ägypten und verbringen ihre ersten Jahre dort. Also das ist nochmal wesentlich fremder, als von Galiläa nach Bethlehem zu gehen. Also Galiläa nach Bethlehem, das ist irgendwie von Bayern nach Niedersachsen. Aber jetzt befinden wir uns irgendwo in der Ukraine, ja, also rüber nach Ägypten. Und das alles ist Heilsgeschichte. Das ist die Geschichte, wie Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Heilsgeschichte, Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und wenn du Josef fragen würdest und Maria fragen würdest, was ist euch passiert, dann würden sie nicht sagen, Heilsgeschichte, sondern sie würden sagen, wir hatten eine Menge Angst. Und wäre Gott nicht gewesen und hätte eingegriffen und wäre nicht dieser Traum gekommen und all diese Dinge, dann hätte das alles unendlich schief gehen können. Dieser Jesus wird uns mit dem Heil Gottes endgültig verbinden, ein für alle Mal, so heißt es in der Schrift, verbinden, indem Jesus mit unserer Schuld stirbt. Die Bibel erzählt das Sterben Jesu sehr unmissverständlich. Das war ein grausamer Tag, von der Nacht seiner Festnahme bis zu seiner Hinrichtung, ein Zweidritteltag später. Die Bibel lässt nichts aus, um das zu beschreiben, wie Jesus durch all das durchgegangen ist. Und das ist eben nicht das, was da am Kreuz passiert ist. Es ist nicht die eine Ausnahme, wo Gott in Jesus auf diese Welt kommt und für unsere Schuld stirbt, damit Heil uns erreichen kann, sondern es ist durch die ganze Schrift durch, gibt es immer wieder Menschen, die einen Preis dafür bezahlt haben, teilweise einen hohen Preis dafür bezahlt haben, teilweise ihr Leben dafür bezahlt haben, damit das Heil Gottes zu Menschen kommen konnte. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief in Kapitel 5 heißt es von Jesus: Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Diese Passage lässt ja nichts aus. Keine Fantasie irgendwie ist nötig, um sich vorzustellen, was der Schreiber des Hebräerbriefes uns hier sagen will. Jesus ist nicht glorreich durch die Welt gegangen, ans Kreuz gegangen, in den Tod gegangen und auferstanden, sondern es hat ihn alles gekostet. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Es gibt eine uralte Geschichte in der Bibel, eine der ältesten Geschichten ist die Hiobsgeschichte. Und in der Hiobsgeschichte heißt es, dass ein böser Geist zu Gott kommt und Gott gibt mit Hiob an. Es gibt also diesen Prolog im Himmel und dann gibt es die lange, lange, lange Geschichte irgendwie auf der Bühne dieser Welt und dann gibt es nochmal so einen kurzen Epilog nach dem Nachspann. Man kennt das aus den Marvel-Filmen, ne? Nochmal so ein paar Szenen. Und in diesem Prolog im Himmel gibt es diese Szene, wo Gott angibt mit Hiob. Hast du Hiob gesehen? Der ist drauf. Toller Kerl. Super. Und dann sagt dieser böse Geist, überlass ihn mir. Ist doch klar, dass er dich preist. Es geht ihm doch gut. Warum soll er dich nicht anbeten? Geht ihm doch gut. Der ist verheiratet, der hat Geld, der hat Kinder, der hat Land, der hat Ansehen. Natürlich betet er dich an. Und was dahinter steht, ist, das kostet ihn doch gar nichts. Was für eine Anbetung ist das, die nichts kostet? Was für eine Anbetung ist das, die darauf fußt, dass es uns gut geht? Und Gott erlaubt diesem bösen Geist, Hiobs Leben anzutasten, seine Existenz anzutasten. Und es ist eins der berührendsten Texte, die wir in der Bibel finden, in der ganzen Länge und Breite auch ein bisschen anstrengend, aber in der Tiefe dessen, was da gesagt wird, ist eins der berührendsten Dinge, zu sehen, wie Hiob, obwohl er nicht versteht, was hier passiert, versteht mich richtig, Hiob findet keine Antworten. Hiob kann nicht einordnen, was ihm passiert. Er geht so weit, dass er sagt, ich würde gerne mit Gott vor Gericht gehen, aber wer soll denn über uns urteilen? Weil Gott wäre ja dann wieder der Richter, und das weiß ich ja schon, wie sein Urteil aussieht. Er wird sich selber ja nicht schuldig sprechen und so. Na, also Hiob ist angefressen, ist traurig, ist zerrissen, ist zornig auf Gott. Aber, und, er hält an Gott fest. Seine Anbetung hat eine ganz andere Qualität. Er betet Gott an, obwohl. Er betet Gott an, trotz. Oder um in der Überschrift dieser Predigt zu bleiben, er betet Gott an unter Blut, Schweiß und Tränen. Er betet Gott an in seinem Staub, in seinen Kämpfen, in den durchwachten Nächten. Er betet Gott an, obwohl er ihn null versteht. Null. Da ist nichts, dass Leute neben ihm sind und ihm helfen, das einzuordnen in einer guten Art und Weise. Sondern die kommen, um ihm zu helfen, sind keine Hilfe. Und diese Geschichte, die so ganz am Anfang der Bibel erzählt wird oder am Anfang des Reigens der Geschichten, dass die Menschen mit Gott erleben, wenn man so will, ist das der Hintergrund für viele dieser Heilsgeschichten. Tatsächlich will Gott sichtbar werden in dieser Welt. Und er will sichtbar werden in dieser Welt, auch und gerade durch Menschen, die Gott anbeten, obwohl sie gute Gründe dazu hätten, das nicht zu tun. Die Gott die Ehre geben, obwohl sie gute Gründe hätten, das nicht zu tun. Die Gott folgen und gehorsam sind, das ist ja die Formulierung, die hier verwendet wird, obwohl sie alle gute Gründe hätten, man volles Verständnis dafür hätte, dass sie sagen, also die Sache mit Gott, die habe ich beendet. Das bringt sowieso nichts. Das hat mich nirgendwo hingeführt. In dieses Setting hinein kommt die Weihnachtsgeschichte. Dass Gott sich entscheidet, als Baby in diese Welt zu kommen und sich all dem auszusetzen, was diese Welt so mit sich bringt. Das Heil, das mit Gott in diese Welt kommt, das ist relevant für unseren Schmerz. Das ist relevant für unsere Einsamkeit. Das ist relevant für all das, was so an Dunklem und am Schweren über unser Leben rollt. Weil die Bibel all diese Geschichten eben nicht in irgendwelchen netten, kuscheligen Palästen erzählt. Mit lauter lieblichen Geschichtchen und Gedichten. Sondern die Bibel erzählt uns lauter gebrochene Biografien. Erzählt uns Geschichten von Opfern. Erzählt uns Geschichten von Schmerz. Erzählt uns Geschichten davon, wie Gott sich mitten hinein in diesen Schmerz begibt. Heißt das, dass wir das alles verstehen? Hiob sagt nein. Hiob würde sagen, nein. Wenn wir Hiob interviewt hätten am Ende seines Lebens und ihn gefragt hätten, und wie ordnest du das jetzt alles ein? Dann hätte Hiob, glaube ich, gesagt, ich habe verstanden, dass Gott groß ist und noch größer, als ich vorher dachte. Und ich habe verstanden, dass Gott einen guten Plan hat. Aber es heißt nicht, dass ich auch nur ansatzweise verstanden habe, was mir passiert ist. Wird ihm übrigens auch nie erzählt. Dieser Epilog im Himmel ist Hiob völlig unbekannt. Und den Epilog unseres Lebens kennen wir auch nicht. Wir kennen auch nicht den Prolog unseres Lebens, was dann, wenn der Film zu Ende ist, nochmal für Szenen kommen. Auch den kennen wir nicht. Was wir kennen, ist diese tiefe Verunsicherung und all die Probleme, die damit verbunden sind, irgendwie zurechtzukommen mit dem Hier und Jetzt, mit dem ganzen Schmerz, der sich damit verbindet. Das kennen wir. Und wir kennen das Angebot Gottes, zu sagen, ich lasse dich nicht allein. Streck die Hand nach mir aus und ich bin da. Schütte vor mir dein Herz aus, ich höre dich. Du bist nicht allein. Also wenn man so will, ist Weihnachten nun definitiv nicht das Fest der Familie, sondern das Fest der Einsamen, der Gebrochenen, der Kaputten, der abgebrochenen Biografien, der Gescheiterten. Weihnachten ist das Fest eines Gottes, der in eine gebrochene Welt reinkommt. Was immer 2000 Jahre Kirchengeschichte draus gemacht haben. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du gekommen bist, dass du in mein Leben gekommen bist, dass dir mein Leben dafür nicht zu dreckig war, nicht zu weit weg, nicht zu abwegig. Du hast einen Weg gefunden hin zu mir, hin zu meinen Fragen, hin zu meinen Unsicherheiten. Ich möchte dich jetzt bitten für die Leute, die hier sitzen, dass du einen Weg findest zu jedem einzelnen Herz. Und wir kommen mit der ganzen Mischung dessen, was in uns lebt, mit unserer Dankbarkeit und mit unseren Fragen und mit unserem Schmerz. Wir kommen mit den ungelösten Problemen und mit den Dingen, die noch um die Ecke auf uns warten, die alles noch schlimmer machen. Wir befehlen dir das alles an und wir bitten dich, dass du uns dahin bringst, dass wir die Knie unseres Herzens vor dir beugen und sagen, du bist Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Heiland. Du bist meine Erlösung, mein Retter. Du bist der, der hineingekommen ist in meine Dunkelheit. Und Herr, ob es da hell wird oder dunkel bleibt, ich weiß, du bist bei mir. Und ich bitte dich, dass du es hell machst. Ich bitte dich, dass du hineinleuchtest in die Situation, in die Umstände, in unsere Herzen, in unsere Seele, in unser Denken, in unsere Gebete, dass du reinleuchtest. Erbarm dich über uns. Öffne uns den Mund, dass wir nicht stumm sind vor dir, sondern dass wir dir die Dinge sagen, die in uns sind. Dass das, was in dir ist und das, was in uns ist, dass das sich begegnet und dass wir das miteinander teilen können. Und dass wir merken, du sitzt an unserem Tisch und wir an deinem. Und ich möchte dich nochmal besonders für diejenigen bitten, die hier sitzen, denen alles zu schwer ist, denen alles zu groß ist. Ich möchte dich bitten, dass sie erleben, dass da ein Gott an ihrer Seite steht, der mit ihnen trägt. Dass sie dein Wort hören, deine Gegenwart. Dass es diese Momente gibt, an denen sie begreifen, dass sie nicht allein sind in dieser Welt. Wir bitten dich um ein Wunder. Amen.